Ich finde immer faszinierend, wie der Körper so aufgebaut ist und wie die Strukturen ineinander greifen, wie die einzelnen Systeme ja letztlich auch koordiniert werden. Und je genauer die Verfahren werden, die Röntgengeräte werden natürlich immer moderner, haben immer mehr Möglichkeiten. Man bekommt immer tiefere Einblicke und es wird eigentlich immer faszinierender. Und das Zusammenspiel der einzelnen Organe und Systeme, das ist eigentlich das, was so faszinierend ist.
Essen im Ohr. Gesundheit.
Schön, dass ihr diese Folge von Essen im Ohr gestartet habt. Ihr werdet heute etwas über große, brummende Röhren hören, über Kontraste, die helfen, tief ins Innere eines Menschen zu schauen und über einen Mann, der sich einen Beruf verschrieben hat, der Menschen hilft und manches Verborgene aufdeckt. Ich bin Christian Pflug, Kopf und Stimme der Rubrik Gesundheit in diesem Radio Essen Podcast. Und Radio, das ist schon der erste Wortbestandteil der heutigen medizinischen Fachrichtung. Es geht um die Radiologie. Herzlich willkommen, Dr. Peter Ratzmann, Leiter der Radiologie am St. Josef Krankenhaus in Werden.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Gerne doch. Eigentlich habe ich Sie ja gar nicht eingeladen, sondern Sie haben sich selbst vorgeschlagen, und zwar im Rahmen der Jubiläumsfolge zu 5 Jahre Essen im Ohr. Das ist ein paar Monate her. Da konnte man sich bewerben. Sind Sie ein regelmäßiger Podcast-Hörer?
Ja, tatsächlich, ja, Podcast, aber hauptsächlich Radio Essen höre.
Also ich höre noch besser, ja.
Immer morgens beim Frühstücken und auch auf der Fahrt zum Krankenhaus höre ich immer Radio Essen. Und da kam dann diese Werbeanzeige sozusagen, dass man Leute sucht für diesen Jubiläumspodcast. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nach dem dritten Hören, schreibst du einfach mal hin, vielleicht ist es ja was. Hast du den Leuten ja was zu erzählen und vielleicht ist es ja spannend und es klappt.
Mal schauen, wir haben 45 Minuten vor uns, ob Sie was zu erzählen haben, sonst geht's schneller. Aber ich glaube, ich habe eine Menge Fragen, da geht was. Und allein schon Radio und Radiologie, das klingt ja nah beieinander. Was uns verbindet, das sind die Strahlen, ne? Lateinisch Radius, der Strahl. Ja, richtig. Das ist das, womit wir senden sozusagen.
Ja, womit Sie senden und womit wir letztlich unsere Bilder machen, denn die Radiowellen sind natürlich... Wir haben eine niedrige Frequenz, aber die Röntgenstrahlen beruhen letztlich auf demselben Prinzip. Und wir machen damit ja das Körperinnere sichtbar. Das ist die eine Parallele. Das andere ist, finde ich auch, dass wir alle im Verborgenen arbeiten. Man sieht eigentlich, ja, man hört und bei uns sieht man nachher das Endergebnis, aber uns selber sieht man kaum. Wir treten nicht so sehr in Erscheinung und trotzdem gibt es uns. Nur die meisten wissen gar nicht, was wir so den ganzen Tag so treiben.
Nur wir beim Radio, also die Moderatoren, sehen ihr Publikum in der Regel nicht, während Sie sehen sogar in das Publikum hinein.
Ja, das ist manchmal von Vorteil.
Ja, was Sie da so sehen, darüber reden wir noch und reden wir gleich weiter mit dem Steckbrief auch. Vorher Hinweis an alle, es gibt schon über 170 Folgen von Essen im Ohr und alle könnt ihr überall auf unseren, auf allen Podcast-Plattformen finden oder eben bei uns radioessen.de. Ordensschwester, Oberbürgermeister, Domina oder Comedian, da findet ihr alle Richtungen. Medizinisch hatten wir zuletzt Neurologen, HNO-Ärztin, Kinderärztin und Seelsorger zum Beispiel, aber es waren auch noch schon viel mehr. Heute ist die Frage, mit welchem Körperteil beschäftigt sich unser Arzt eigentlich? Denn beim Augenarzt oder Zahnarzt oder Herzspezialisten, da ist mir das klar, aber der Radiologe?
Ja, der Radiologe beschäftigt sich letztlich mit allen Körperteilen. Es gibt natürlich auch innerhalb des Fachs Spezialisierungen, aber grundsätzlich untersuchen wir den Menschen vom Scheitel bis zur Sohle sozusagen, von der Locke bis zur Socke und haben zu jedem Körperteil so unsere eigenen Ideen.
Aber da müssen Sie ja alle medizinischen Fachrichtungen schon irgendwie können und drauf haben. Sie bekommen tatsächlich ja jedes Körperteil und müssen darüber Bescheid wissen.
Das ist das Spannende an dem Beruf, dass man von jedem Fachbereich zumindest Einblicke hat oder dann auch in die Richtung vorgeben kann, wenn man genauer weiß, was der Patient hat.
So, was Sie haben, ist ein Lebenslauf, in den wir erstmal reingucken, damit wir wissen, wer steht hier eigentlich. Radiologe, das haben wir schon gehört, aber das geht noch genauer im Steckbrief. Sind Sie bereit?
Ich versuch's mal.
Vollständiger Name?
Dr. Peter Ratzmann.
Wann und wo geboren?
Ich bin am 4.7.1968 geboren, hier in Essen.
Ein Uressener. In Altenessen geboren, glaube ich.
Oder? Nee, ich bin tatsächlich damals in den städtischen Kliniken geboren, die heute Uniklinikum Essen sind.
Ah, okay. Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
Auch in Essen. Ich bin im Essener Norden groß geworden, in eher einfachen Verhältnissen in Altenessen. Da zur Schule gegangen, dann später aufs Gymnasium hier in Essen, zum Urgymnasium. Ich habe dann eine statistisch nicht relevante Auszeit genommen. Ich war für 2 Jahre im Münsterland bei der Bundeswehr. Und bin danach aber wieder zurück in meine Heimatstadt gekommen und habe dann hier auch in Essen studiert. Mhm. Meinen ersten Job am Uniklinikum Essen gehabt und dann irgendwann bin ich dann nach Essen-Werden gewechselt an St. Josef Krankenhaus, was mittlerweile auch wieder zum Uniklinikum-Konzern gehört. Also irgendwie bin ich dem Verein treu geblieben.
Dann sind wir schon bei aktuelle Jobbezeichnung.
Ich leite das Zentrum für klinische Radiologie am St. Josef Krankenhaus Essen-Werden.
Ihr Lieblingsort in Essen, Sie als Uressener?
Ja, also ich bin Fußballfan. Mein Lieblingsort in Essen war lange Zeit das Georg-Melche-Stadion. Tatsächlich bin ich jetzt eher häufiger in der Felddienst-Arena auf Schalke unterwegs. Aber ich mag immer noch gerne die Fußballatmosphäre, auch gerade in der Hafenstraße.
Ja, die Kurve noch gekriegt. Dritte Liga immer noch, aber Sie sind gedanklich auch schon mal dabei.
Ja, ich freue mich schon, dass der Verein langsam wieder in richtige Fahrwasser gekommen. Ich habe dem Verein lange Zeit treu geblieben und irgendwann nach Insolvenz und Lizenzentzug und vierte Liga ohne Perspektive habe ich mich dann von Freunden hinreißen lassen, nochmal eine andere Fußballmannschaft kennenzulernen und dann bin ich dabei geblieben.
Mhm. Ja, ja, Essen war sogar mal in der fünften Liga, aber sie kommen wieder, sind ja wieder jetzt, DFB-Pokal, es kommt alles. Zahl der Ehen und der Kinder?
Eine Ehe habe ich hinter mir und ich habe einen Sohn.
Mhm. Haustiere?
Ja, wir hatten immer Katzen, im Moment aber keine.
Lieblingsbestellung im Restaurant?
Pommes Currywurst natürlich.
Och, Ärzte leben immer so gesund, wie ich hier feststelle in diesem Podcast. Liebstes Urlaubsziel?
Ja, ich fahre schon gerne an die See. Also als Kinder sind wir früher immer an die Nordsee gefahren, nach Norderney. Wir Ruhrpott-Kinder hatten ja immer Lunge und Bronchien. Ne? Wir mussten immer ans Reizklima. Da bin ich immer noch sehr gerne an der Nordsee.
Ganz NRW ist dort gefühlt.
Ja, tatsächlich trifft man da viele unerwartet. Aber ich fliege auch ganz gerne mal ein bisschen weiter weg hin und gucke mir die Welt an.
Okay, Ihre größte Stärke?
Ja, ich glaube, ich bin ein relativ geduldiger Mensch und kann gut zuhören und den Leuten auch meine Meinung einigermaßen gut vermitteln.
Wir werden hören heute, aber es wird noch Ihr größtes Laster.
Ja, mein größtes Laster. Wenn ich eine angebrochene Tafel Schokolade darum liegen sehe, kann ich die einfach nicht liegen lassen. Dann muss ich die tatsächlich auch aufessen.
Ich konnte heute hier keine hinlegen. Bei der Aufzeichnung haben wir Hochsommer sozusagen. Ist das sehr warm. Das haben wir schon mit dem Steckbrief. Wir hätten jetzt noch Fragen aus dem Glas. Also zur Vorbereitung haben wir das Glas da. Sie haben Ihre Lesebrille bereitgelegt. Und den Rest müssen Sie selber machen. Das heißt, das Glas geöffnet ist jetzt schon. Einfach mal ein Zettelchen rausnehmen.
Und langer Zettel.
Sie lesen vor und beantworten.
Was ist das schönste Kompliment, das Sie je bekommen haben? Oh, das kriegt man als Arzt jetzt nicht so häufig.
Nein.
Also man hört dann schon mal ganz gerne, dass die Leute sich bei einem gut aufgehoben fühlen, dass man gut zuhören kann und dass man den richtigen Rat gegeben hat oder auch die Diagnose gut vermittelt hat.
Kriegst du auch mal irgendwie, wo wir dabei sind, Schokolade oder so als Dank oder die Praxis?
Ganz selten tatsächlich, weil wir ja Patienten nicht als stationär betreuen und nicht so häufig sehen. Aber tatsächlich ab und zu kommt mal jemand, hatte mal einen Patienten, der mir dann einen Rotwein gebracht hat und sagte dann, das ist ein guten, das ist ein Schadau. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Der war auch tatsächlich gut.
Und anschließend haben Sie Ihre Leber erstmal unter die Bildbearbeitung
gegeben.
Besser nicht. Wir können noch einen. Das war doch schon mal sehr schön. Dann nehmen wir noch mal ein Glas. Zettel aus dem Glas.
Was war Ihr Traumberuf als Kind?
Oh.
Ja, als Kind wollte ich gerne Detektiv werden.
Das ist mal was anderes als Feuerwehrmann oder Lokführer.
Ja, habe mich da inspirieren lassen. Mhm. Und letztendlich hat mein Beruf, den ich jetzt ausübe, schon auch was Detektivisches. Denn wir sind ja immer mit auf der Suche nach Diagnosen, nach der Wahrheit sozusagen. Und das gibt auch schon Parallelen zum Detektivberuf. Also nicht genau das Gleiche, aber in die Richtung habe ich mich dann schon auch entwickelt.
Das frage ich gleich, ob Sie die Wahrheit schon gefunden haben inzwischen. Vorher wollte ich noch mal ansprechen, in Ihrer Bewerbung haben Sie sich als Pott-Radiologe bezeichnet. Das ist also so eine Facharztbezeichnung, die ich noch nicht kannte. Was qualifiziert Sie zum Doktor der Pott-Radiologie?
Ja, das ist eigentlich so ein Begriff aus dem Social-Media-Bereich, der da irgendwo mal als Idee entstanden ist. Es geht im Grunde genommen darum, dass ich als Ruhrpott-Kind und mit einer gewissen Verbundenheit auch zu der Stadt und zu der Region die Medizin generell, aber gerade auch die Radiologie gerne den Menschen verständlich erklären möchte und ohne großes Fach Chinesisch. Ja. Und das gibt es in der Medizin tatsächlich relativ viel. den Leuten erzählen möchte, was sie eigentlich für eine Krankheit haben. Es passiert mir tatsächlich häufiger, dass Verwandte oder auch Freunde mir sagen, du, ich war letzte Woche im MRT und jetzt habe ich den Bericht bekommen, kannst du mir den mal übersetzen?
Ja, das habe ich vor 2 Monaten erst gedacht. Da bin ich froh, wenn ich mal ein Und oder ein Ist erkenne. Alles ja. andere habe ich noch nie gehört.
Und das ist eigentlich so das, was sich dahinter verbirgt, dass ich versuchen möchte, ja, einfach die Medizin bodenständig den Leuten, vielleicht auch mit Bezug zur Robotsprache, zu erklären, zugänglich zu machen. Und das Format entwickelt sich vielleicht noch etwas weiter im Social-Media-Bereich, aber das war so der Hintergedanke hinter diesem Titel Pottradiologe.
Also wer sucht, kann sie da schon finden?
Es gibt, wir haben eine eigene Instagram- und Facebook-Seite unserer Abteilung. Tatsächlich gibt es auch schon den Pottradiologen auf Instagram, aber da ist noch nicht viel Inhalt drin.
Okay, dann werden die Fans demnächst hier schreiben.
Wir arbeiten dran.
Dann möchte ich noch wissen, so, ich habe hier ganz viele Fragen, wir wollen da durchgehen. Sie hatten geschrieben, meine Geschichte erzählt davon, wie Herkunft prägt, wie Bildung Chancen eröffnet und warum man nie vergessen sollte, wo man herkommt. Mhm. Meinen Sie, andere vergessen das zu leicht?
Ach, das weiß ich gar nicht, aber mich verbindet halt viel mit dieser Stadt und mit der Region. Und ich bin in dieser Region treu geblieben und immer wieder halt zurückgekehrt. Und mich hat es nie irgendwo hingezogen, wo die Farben vielleicht bunter sind oder wo das Wetter schöner ist. Und ich finde schon, dass einen sowas auch prägt. Und das habe ich damit versucht, so ein bisschen klarzumachen. Ich bin, wie gesagt, im ersten zur Schule eher in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Eltern haben mir ermöglicht, zum Gymnasium zu gehen, Abitur zu machen und auch das Studium letztlich irgendwo ermöglicht. Und ja, heute bin ich leitender Arzt und das war, sagen wir mal, zu meiner Geburt so nicht vorherzusehen. Ne?
Also aus dem Arbeitermilieu zum Millionär.
Ja, zumindest. Ja, das wäre schön.
Ne? Nee, aber stimmt es nicht, dass Radiologen die am besten verdiensten Mediziner sind, habe ich mal gelesen? Und wenn ja, was machen sie mit dem ganzen Geld?
Also da diese Goldgräberstimmung, die gab es tatsächlich vor Jahrzehnten, das ist allerdings heute nicht mehr so. Ich bin angestellter Krankenhausarzt, wir haben Tarifverträge, natürlich werde ich als Leiter noch etwas besser bezahlt als der angestellte Oberarzt, aber es ist nicht so, dass ich da automatisch jedes Jahr mit 1 Million nach Hause laufe. In den Praxen ist es ein bisschen anders, da ist die Verdienstmöglichkeit höher, allerdings die meisten Praxen gehören mittlerweile zu größeren Konzernen, die dann mehr auf Gesellschafterebene diese Gewinne erzielen. Der Arzt selber, man soll sich nicht beklagen, man kommt über die Runden, aber es ist nicht so, dass es
wirklich so. Sonst die Tränen dann. Aber ich weiß schon auch von Radiologen, wie teuer das alles ist, wenn man das allein diese Gerätschaften und das instand zu halten.
Das muss man natürlich auch sehen. Ne? Und irgendwo muss man auch trotzdem wirtschaftlich denken und gucken, dass man irgendwie klarkommt.
Wir haben gerade über den Pott geredet und die Mentalität. Inwieweit ist das für einen Arzt von Vorteil, so die Mentalität im Pott?
Ja, man kommt mit den Leuten oft leichter ins Gespräch. Also ich habe das tatsächlich, wenn ich mal irgendwo in anderen Städten bin, dann, ich bin das gewöhnt, wenn ich im Aldi an der Kasse stehe, dass ich mit den Leuten in der Schlange vor oder hinter mir auch rede. Oh. Das finden andere Leute ganz komisch, wenn man in anderen Bundesländern ist. Und solche Erfahrungen macht man natürlich auch im Gespräch mit den Patienten. Die Menschen sind offener. Und auch offener für Anregungen oder für Inhalte, die man ihnen vielleicht dann auf einfache Weise vermitteln kann.
Das Krankenhaus, in dem Sie arbeiten, ist ja jetzt in Werden, also im Essener Süden. Da sind ja nicht nur klassische Ruhrpöttler, sondern auch, ich sag mal vorsichtig, ein paar Schnösel und schwierige Abgehobene. Wie gehen Sie denn, Düsseldorf ist nah, also wie gehen Sie denn mit denen um?
Ja, ganz normal. Ne? Also klar, jeder ist anders. Das heißt ja auch nicht, wenn jemand aus einfachen Verhältnissen kommt, dass er nicht auch schwierig sein kann. Aber ich versuche einfach auf die Patienten, auf die Menschen einzugehen. Also eher sogar auf die Menschen als auf den Patienten, den man als solchen sieht und deren Probleme ernst zu nehmen einfach. Ne? Und das lässt sich natürlich in einfache Worte verpacken. Es lässt sich aber auch ein bisschen anders formulieren, dass man auch diese, sagen wir mal, etwas hochgestochenere Menschen gerne mitnehmen kann.
Was können Sie gar nicht leiden bei Menschen?
Ja, was ich zum Beispiel nicht mag, ist, wenn jemand sagt, ich habe das alles mal bei Google eingegeben oder die KI danach gefragt, die meint aber, das ist alles ganz anders. Und dann, das ist halt schwierig. Ne? Das haben wir immer häufiger. Ich kann es auch nachvollziehen, aber manchmal passen halt die Diagnosen aus dem aus der Welten, weiten Welt nicht immer zu dem, was nachher die Röntgenbilder auch wiedergeben. Und insofern, da bin ich nicht so ein Fan von, wenn jemand so kommt.
Dann lassen Sie uns doch gleich mal über die Sache reden, über Ihre tägliche Arbeit. Als Radiologe sorgen Sie also für Bilder, die das Innere des menschlichen Körpers zeigen und Sie können etwas darauf erkennen, vor allem, wenn etwas nicht stimmt. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Ja, das ist so eigentlich das, was wir täglich tun. Also es gibt ja in der Radiologie verschiedene Verfahren. Das meiste basiert auf Röntgenstrahlen, also der normale klassische Röntgen der Lunge zum Beispiel, Röntgenthorax. Viele Unfälle, Gelenke, was auch immer, werden halt erstmal geröntgt. Dann gibt es die Schnittbildverfahren, die Computertomographie, wo man mit Röntgenstrahlen den Mensch in ganz dünne Scheiben schneiden kann und sehen kann, also noch mehr sehen kann, wie es von innen aussieht. Dann gibt es die Kernspintomographie, die wiederum auf einem anderen Verfahren beruht.
Das ist MRT, oder?
MRT, ja, genau. Die dann nochmal andere Einblicke vermittelt. Ultraschall. Ja, das waren so die wesentlichen Dinge.
Mammographie machen Sie auch?
Mammographie ist ja auch eine Röntgenuntersuchung, machen wir tatsächlich relativ viel in Essenwerden. Mhm. Wir haben da die Möglichkeit, auch ambulante Patienten zu untersuchen, weil wir dafür die Zulassung haben. Das ist einer unserer Schwerpunkte.
Welche Bilder sind denn ästhetisch besonders schön oder besonders interessant? Ich meine, Sie sehen ja jetzt wirklich alle Organe und alles Mögliche. Haben Sie da irgendwelche Vorlieben?
Nee, da würde ich jetzt gar kein Organ oder keine Region besonders herausheben. Ich finde immer faszinierend, wie der Körper so aufgebaut ist und wie die Strukturen ineinander greifen, wie die einzelnen Systeme ja letztlich auch koordiniert werden. Und je genauer die Verfahren werden, die Röntgengeräte werden natürlich immer moderner, haben immer mehr Möglichkeiten. Man bekommt immer tiefere Einblicke und es wird eigentlich immer faszinierender. Und das, das Zusammenspiel der einzelnen Organe und Systeme, das ist eigentlich das, was so faszinierend ist.
Gibt es Befunde oder Bilder, die wie ein Kunstwerk aussehen, obwohl sie ja eigentlich ein Problem vielleicht darstellen, das Sie gerade sehen? Also haben die auch sowas auch schon gehabt?
Ja, also wir Radiologen sind dann ja auch komisch. Ne? Dann hat man schon mal irgendwo einen Tumor gefunden und sagt dann zum Kollegen, Mensch, hast du schon mal so einen schönen Tumor gesehen? Ne? Das ist vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich, aber es gibt halt so Kriterien, die dann klassischerweise erfüllt werden, uns dann begeistern. Für den Patienten selber ist es vielleicht nicht immer so die tollste Diagnose.
Ne? Ja, Sie sehen das oft und da gibt es dann außergewöhnliche Dinge.
Genau.
Gibt es denn auch außergewöhnliche Sachen, die Sie schon gefunden haben, so zufällig noch eine vergessene Schere? Also irgendwas, was Ihnen da mal passiert ist?
Ja, das gibt es tatsächlich gelegentlich, dass man was findet, was man gar nicht gesucht hat sozusagen. Ne? Aber ja, vergessene Scheren kommt Gott sei Dank heutzutage nicht mehr so vor, aber dass schon mal so ein OP-Clip auf Wanderschaft geht, das passiert tatsächlich, hat meistens keinen Krankheitswert, aber zufällig findet man dann sowas. Ne? Oder halt auch, dass man einen Patienten hat, der mit einer bestimmten Verdachtsdiagnose kommt und dann doch was ganz anderes letztlich im Bild sichtbar ist. Ne?
Ich war tatsächlich neulich mal bei einer Radiologin, die hat sich auch Zeit genommen, hat gesagt, wo Sie mal, können Sie mir das zeigen? Und wo Sie mal dabei sind, können Sie auch mal meine Leber zeigen, ob die noch in Ordnung ist und so. Hat die gemacht und das fand ich dann total spannend, dann tatsächlich mal alles, was so zu sehen war auf dem Bild, dann sich zeigen zu lassen. Also.
Ja, wenn man eine bestimmte Fragestellung nachgeht, sieht man natürlich auch drumherum relativ viel, meistens ohne besondere Auffälligkeiten, aber natürlich nimmt man auch dazu dann in den Befund Stellung, auch zu den Dingen, die in Ordnung sind oder zumindest keine krankhaften Befunde haben.
Ich persönlich sehe da ja nicht viel. Wie trainieren Sie denn Ihren Blick? Ist das so wie ein Musiker, der täglich Tonleitern üben muss?
Ja, letztlich spielt da Erfahrung eine große Rolle. Ne? Man fängt klein an, also mit immer den gleichen Bildern, die man befindet, bis man da so ein gewisses Engramm gebildet hat, eine gewisse Mustererkennung sozusagen sich angeeignet hat und steigert sich dann immer in die immer komplizierteren Methoden und Verfahren. Klar, man muss das im Grunde genommen täglich machen. Wenn ich jetzt ein paar Jahre lang ein bestimmtes Verfahren nicht angewendet habe oder auch die Bilder nicht befunden habe, dann muss ich mich da erstmal wieder ein bisschen reingucken und reindenken. Aber grundsätzlich hat man natürlich seine Vorgehensweise, seine Methoden, wie man an solche Bilder herangeht. Ne?
Kann ich als Patient meine eigenen Bilder erkennen, verstehen, lernen? Ist das möglich oder würden Sie immer sagen, lass das mal den Fachmann lassen?
Ja, im besten Fall macht man das dann gemeinsam, dass man sich die Bilder mit dem Radiologen zusammen anschaut. Natürlich, wenn man sich da besonders für begeistern kann, kann man auch das lernen, ohne dass man jetzt unbedingt dafür ein abgeschlossenes Medizinstudium braucht. Natürlich versteht man die Zusammenhänge ein bisschen besser, wenn man auch für andere Dinge ausgebildet ist. Aber grundsätzlich gibt es schon auch Menschen, die auf Röntgenbildern was erkennen können, die das nicht studiert haben.
Ich denke immer, wenn jemand hier so unser Mischpult sieht, dann sagen viele, oh, mit den vielen Knöpfen, da könnte ich mich ja nie auskennen. Und das ist ja so eine Routine im Job, den man hat.
Irgendwann hat man die Routine, genau.
So ein Körper noch doch leicht komplexer ist als diese 20 Tasten hier. Wenn Sie so ein Bild öffnen, gibt es da einen Moment, wo Sie schon nach 3 Sekunden wissen, da stimmt was nicht?
Ja, im Grunde genommen ja. Also letztlich gehören die Organe ja immer an dieselbe Stelle sozusagen. Mhm. Und wenn ich beispielsweise im Bereitschaftsdienst ein Notfall-CT habe, dann scrolle ich einmal durch den Schichtstapel durch. Das sind so, sagen wir mal, 100 Bilder vom Kopf. Mhm. Und schon beim ersten Durchscrollen merkt man dann zumindest die größeren Befunde. Da dachte man, mhm, Mensch, also das sieht aber so aus, das gehört sich so nicht. Ne? Mhm. Das sollte anders aussehen. Bis man dann die genaue Pathologie raus hat oder genau weiß, was es ist, das ist natürlich ein bisschen tricky manchmal. Aber grundsätzlich, dass da was nicht stimmt, stellt man meistens schnell
fest. Was hat man, so, wenn Sie von Notfällen reden, was hat man da am häufigsten?
Also wir in Werden sind ja in einem Stadtteil, wo das Alter der Bevölkerung etwas höher ist. Mhm. Und da gibt es das Häufigste tatsächlich im Dienst ist, dass jemand umgefallen ist, hingefallen ist und sich eine Kopfplatzwunde zugezogen hat. Und wir dann schauen sollen, ob da noch mehr passiert ist, ob vielleicht eine Hirnblutung aufgetreten ist. Das sind so mindestens 50% unserer Einsätze im Bereitschaftsdienst.
Ne? Aber ein Oberschenkelhalsbruch können Sie auch gleich mit feststellen.
Da müssen wir allerdings als Radiologen nicht grundsätzlich sofort reagieren. Das machen meistens dann die Unfallchirurgen und erkennen das auch selber.
Apropos Unfallchirurgen, wie ist das beim Radiologen? Sie legen selbst ja eigentlich keine Hand an. Also Sie besprechen ohne Anfassen die Bilder, ne? Weil bei anderen Ärzten, ne, die fassen Patienten an, die rütteln den Arm oder heben den hoch oder gehen
also
an die
Organe. Bei Röntgenaufnahmen tatsächlich passiert das nicht, aber bei den CT-Bildern und bei den MRT-Aufnahmen sprechen wir vorher mit dem Patienten. Es gibt meistens ein kurzes Aufklärungsgespräch, weil wir auch zum einen die Röntgenstrahlen anwenden, das potenziell eine Körperverletzung ist, und zum anderen wird auch häufig Kontrastmittel gespritzt, und da bespricht man mit dem Patienten, wie das funktioniert und was für Nebenwirkungen auftreten können.
Da haben auch viele Bedenken. Also es gibt ja Kontrastmittel, damit man die Bilder da auf den Bildern besser was erkennen kann. Es gibt wo man so einen Liter trinken muss mit so einer Flüssigkeit. So eine Stunde lang einen Liter ächzen. Ja, und dann gibt es das im Blut, dass das dann direkt in die Venen gespritzt wird, in dem Moment, wo fotografiert wird quasi.
So ungefähr, ja. Ja, es gibt halt verschiedene Kontrastmittel fürs CT und fürs MRT. Mhm. Das zum Trinken ist, damit der Darm gut zu erkennen ist im CT-Bild. Mittlerweile braucht man keine Stunde mehr und es braucht auch keinen Liter zu sein, aber so in der Größenordnung ist es doch nach wie vor. Das andere ist halt das, was intravenös gespritzt wird, dass zum einen die Organe, aber auch die Blutgefäße besser zu sehen sind, und manche spezifische Kontrastmittel geben dann auch nochmal spezielle Auskünfte über Krankheiten. Ne? Da gibt es beim Röntgen Kontrastmittel, das ist letztlich stark jodhaltig, und das ist häufig, da gibt es tatsächlich immer wieder mal Patienten, die allergisch darauf reagieren. Mhm. Das ist in den letzten Jahren wesentlich weniger geworden. Die Kontrastmittel werden natürlich auch immer moderner und immer sicherer, aber gelegentlich tritt das tatsächlich auf. Mhm. Und das ist dann kann wieder eine Heuschnupfenattacke sein, es kann auch einen schwereren Verlauf nehmen. Letztlich bis, ohne jetzt Panik machen zu wollen, bis zum Herz-Kreislauf-Stillstand. Ne?
Der Arzt muss bei der Aufklärung vorher auch die schlimmsten möglicherweise auftretenden Fälle benennen. Ne? Das gehört zur Aufklärung.
Ja, die Patienten bekommen einen Aufklärungsbogen, den sie sich vorher durchlesen sollen. Man bespricht dann nochmal so ein bisschen die Details. Geht nicht wirklich auf alles ein, um den Leuten auch nicht zu viel Angst zu machen.
Aber man sollte, müsste es lesen und unterschreiben.
Ja, aber man fragt dann schon mal ab, haben Sie das schon mal bekommen oder hatten Sie schon mal Probleme mit Kontrastmitteln? Und wenn ja, was ist passiert? Dann geht man natürlich schon mehr ins Detail. Und weil Menschen, die da unkompliziert sind, lässt man das so ein bisschen an der Oberfläche.
Und man muss, glaube ich, die Schilddrüsenwerte und die Leberwerte, Kreatinin oder so müssen.
Genau, die Nierenwerte.
Ne, Nierenwert.
Kreatinin,
ich bin immer bei der Leber.
GFR.
Biergartenwetter.
Weil das Kontrastmittel über die Nieren ausgeschieden wird. Also wenn die Nierenfunktion sehr stark eingeschränkt ist, dann muss man ein bisschen zurückhaltend sein mit der Kontrastmittelgabe. Man kann aber auch mit geringeren Mengen dann arbeiten, das geht auch. Und die Schilddrüse, das liegt daran, dass dieses Kontrastmittel halt stark jodhaltig ist. Und wenn jemand auf Jod ja, mit der Schilddrüse reagiert, ja, muss man dann, man kann die Schilddrüse blocken, also dass die Aufnahme verhindert wird. Mhm. Das muss man aber dann ein bisschen vorher planen.
Als Patient kann ich ja nicht einfach zu Ihnen gehen und sagen, ich möchte mal dies oder das oder habe Beschwerden am Fuß, leuchten Sie mich da mal durch. Ja. Das geht nur mit Überweisung oder innerhalb des Krankenhauses halt, dass Leute zu Ihnen kommen oder ambulant mit Terminen, die, dann werden die Leute vom Hausarzt geschickt oder so wahrscheinlich.
Ja, in der Regel ist das so. Wir sind halt ein Krankenhaus. Ne? Wir haben im Prinzip die Patienten, die bei uns im Haus oder auch in der Ambulanz sind. Wir arbeiten auch mit dem Uniklinikum zusammen, die uns Patienten überweisen und auch mit der Roland-Klinik und mit dem Nachbarkrankenhaus in Ellenwerden gibt es ja zwei Krankenhäuser, die aber nebeneinander liegen und auch baulich verbunden sind. Und wir sind als Röntgenabteilung für die beiden Häuser zuständig. Ambulant kann man theoretisch kommen, wenn man ja privat versichert ist. Dann hat man, kann man den Wahlarzt sozusagen sich aussuchen. Mhm. Aber natürlich macht schon Sinn, dann auch eine Überweisung zu haben, weil man ja wissen will, worum geht's eigentlich.
Ne? Wenn ich jetzt privat kommen würde, würde ich sagen, machen Sie von mir mal ein komplett MRT von oben bis unten. Was kostet das?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil die Abrechnung mache ich nicht. Das macht unsere Abteilung. Aber es wird sicherlich nicht so günstig sein. Da werden wir wahrscheinlich im vierstelligen Bereich liegen.
Ja gut, also das mal eben machen ist was anderes als ein Hautkrebs-Screening, was man vielleicht für 30 Euro bekommt.
Ja, genau.
Mit welchen Krankheiten sind Sie denn am meisten konfrontiert? Wir haben vorhin ja schon mal Beispiele genannt, ältere Menschen und wo man dann vielleicht etwas anderes sucht als vielleicht im klassischen Alltag sonst.
Ja, wir sind in Werden, der Standort selber, wir haben eine große Orthopädie, also wir haben einen muskuloskeletalen Schwerpunkt, nennt man das dann. Es gibt im Nachbarhaus eine Rheumatologie. Da haben wir schon relativ viel mit zu tun, mit diesen orthopädischen Patienten, die dann mit ihren Gelenken, Knie, Hüfte, Schulter, Ellbogen, Wirbelsäule natürlich auch viel kommen. Das ist so ein großes Thema bei uns. Dann gibt es die onkologischen Patienten, also Tumorpatienten. Da haben wir ja die Kooperation mit dem Uniklinikum und der Roland-Klinik und auch dem Nachbarkrankenhaus. Das sind auch, macht auch einen großen Teil unserer Patienten aus. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe diese Mammographie-Sprechstunde. Das ist auch was, was mich durchaus viel beschäftigt. Das ist so eigentlich das Große. Was und dann die ganzen Notfälle, die zwischendurch noch so reinkommen. Das kann alles Mögliche sein.
Gibt es da etwas, also ich denke dann über Notfälle oder Sie machen Untersuchungen. Sind Sie der Überbringer oft von schlechten Nachrichten? Wahrscheinlich ja, Sie entdecken ja, ne?
Ja, sowohl schlechte als auch gute Nachrichten. Mhm. Die guten sind einem natürlich lieber, aber natürlich müssen wir auch schon mal ein ernsteres Gespräch führen mit Patienten und sagen, das habe ich halt auch in der Mammographie-Sprechstunde gelegentlich, dass man doch etwas entdeckt. Eigentlich ist es ja eine Art Vorsorgeuntersuchung, aber man macht die Vorsorge natürlich auch, um frühzeitig reagieren zu können. Und es gibt immer wieder mal Situationen, wo man dann mit dem Patienten sich in Ruhe zusammensetzen muss und besprechen muss, dass man was gefunden hat, was möglicherweise gefährlich sein könnte und dass man dann doch ja noch weiter forschen muss. Und das dient dann so mal die Gespräche, die man, ja, wo man sich ein bisschen mehr Zeit für nehmen muss. Und ich versuche dann schon auch mit den Patienten gemeinsam so ein Gespräch zu führen und denen auch eine Perspektive aufzuzeigen, wie es weitergehen kann und was das letztlich für Risiken oder auch Chancen beinhaltet.
Ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr emotional ist, weil zum Beispiel Krebsnachsorge oder auch bei anderen Krankheiten, da geht sicher ein Patient mit sehr gemischten Gefühlen dann zu so einer Untersuchung, wenn er zum Beispiel alle halbe Jahr nochmal kontrolliert und immer Sorge hat, dass da was ist. Also das, der Moment ist ja sehr, sehr kribbelig. Er ist natürlich positiv, wenn Sie sagen, ich habe nichts gefunden. Ne?
Tatsächlich in der Mammographie-Sprechstunde sind viele Patientinnen sehr angespannt. Nicht nur die schon mal einen Tumor hatten, die dann zur Kontrolle kommen, die sagen natürlich schon dann auch, wenn ich bei der Untersuchung bin, kommt das alles wieder hoch und dann fühle ich mich wieder so unsicher wie damals, als ich die Diagnose bekommen habe. Aber auch die Patientinnen, die nur alle zwei Jahre zur regelmäßigen Vorsorgeuntersuchung kommen, sind doch angespannt. Ne? Weil, muss man auch natürlich sagen, Brustkrebs ist schon eine durchaus häufige Erkrankung, gerade bei Frauen ab einem gewissen Alter. Und dass viele bekommen das dann im Bekanntenkreis mit, dass Freundinnen oder auch Verwandte erkranken und machen sich natürlich dann auch Sorgen, wie es dann mit ihnen weitergehen könnte, wenn tatsächlich so eine Diagnose kommt.
Wir hatten zuletzt einen tollen Neurologen hier. Wie ist das mit neurologischen Erkrankungen? Schauen Sie da auch ins Gehirn zum Beispiel?
Ja, wobei das nicht unser Schwerpunkt ist. Okay. Wir haben in Essen-Werden keine Neurologie oder Neurochirurgie, aber natürlich haben wir auch Patientinnen, die meistens Tumorpatienten, wo wir dann den Kopf untersuchen und auch Nachmetastasen suchen. Aber und halt diese Notfallpatienten, wo wir schauen, ob eine Hirnblutung vorliegt oder andere Probleme. Und wir haben jetzt seit einem Jahr in Essen-Werden die Mundkiefer-Gesichtschirurgie, die also wieder zurück in den Schoß der Universitätsmedizin gekehrt ist. Und da kommen jetzt wieder ganz neue Fragestellungen auf uns zu mit Verletzungen, hauptsächlich im Gesichts-Halsbereich, aber auch mit entsprechenden Tumorfragestellungen. Mhm. Ganz spannendes Thema. Und da spielt natürlich auch das Nervensystem, das Gehirn immer wieder mal mit rein. Schwerpunktmäßig geht es da aber eher um die Gesichtsweichteile oder Halsweichteile.
Sie sind wirklich für alles zuständig als Radiologe, das merke ich schon. Das haben wir am Anfang ja gesagt. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie wissen, dass Ihr Bericht jemandes Leben verändern wird?
Ja gut, das ist letztlich unsere Aufgabe, wenn wir etwas finden, das auch möglichst klar zu benennen. Und ich sehe das eigentlich so, dass wir den Leuten damit ja auch eine Chance öffnen. Denn viele rennen von Arzt zu Arzt und wissen nicht, was sie haben und wollen eigentlich nur einmal klar die Aussage haben, die und die Krankheit steckt dahinter. Und das sehe ich eigentlich eher dann auch als Chance, den Leuten zu sagen, pass mal auf, das und das haben wir gefunden und das könnte wahrscheinlich in diese Richtung gehen oder diese Krankheit sein. Es ist natürlich nicht immer schön, aber man muss das eher vielleicht positiv und auch als Chance sehen, dass man den Leuten damit Optionen eröffnet.
Gibt es auch Leute, Patienten, die partout ihre Diagnose nicht hören wollen oder nicht annehmen wollen?
Das gibt es tatsächlich. Viele sind, oder nicht viele, aber es gibt einige, die sind überzeugt davon, dass sie eine ganz bestimmte Krankheit haben und dann nichts anderes hören wollen. Ich stehe dann schon auf dem Standpunkt, dass man den Leuten zumindest einmal ganz klar sagen muss, sie haben diese oder jene Diagnose, was die dann daraus machen und wie die damit umgehen, das kann ich da nicht mehr beeinflussen, aber ich muss es doch einmal ansprechen zumindest.
Gab es schon mal einen Fall, dass der Sie auch, sagen wir mal, Sie haben ihn mit nach Hause genommen, es hat Sie lange beschäftigt, also ein Fall, den Sie nicht vergessen konnten?
Also ich habe, das gehörte bei uns zur Facharztweiterbildung mit dazu, ein Jahr lang in der Strahlentherapie gearbeitet und da gab es halt Patienten, die man über längere Zeit betreut hat, über Monate und die dann immer wieder kamen und wenn dann so jemand, den man vielleicht auch ins Herz geschlossen hat, sich verschlechtert hat oder vielleicht einen Rückfall bekommen hat, dann hat einer schon mitgenommen. Jetzt in meinem jetzigen Job ist es eigentlich eher so, dass ich die Patienten ja schon ab und zu wiedersehe, aber ist jetzt kein einzelner Fall, wo ich sagen würde, also das ist jetzt so blöd gelaufen oder das hat mich so bewegt, dass ich da immer wieder dran denken muss. Also das ist der Vorteil letztendlich auch von unserem Beruf, dass wir keine eigene Station haben, sondern die Patienten nur punktuell sehen.
Aber wenn Sie Patienten auf der Straße sehen, dann denken Sie nicht als erstes, ach, da ist ja mein Kiefernbruch und ich habe gestern doch die Hirnblutung schon getroffen.
Tatsächlich passiert mir das, dass ich, also ich kann mir den Namen nicht gut merken, aber ich kann mir die Gesichter oder die Menschen dahinter ganz gut merken und dann denke ich an den, das ist doch der mit der und der Diagnose. Aber der Name fällt mir dann oft nicht dazu ein. Das geht schon mal, weil man im Supermarkt plötzlich jemanden trifft und denkt, den kennst du doch. Ne?
Gab es auch irgendwie einen positiven Aha-Moment, den Sie mal gehabt haben in Ihrer Karriere, wo Sie sagen, wow, jetzt habe ich das verstanden oder das habe ich noch nie gesehen, das ist ja Wahnsinn.
Ja, eigentlich ganz am Anfang. Ich wollte, als ich Student war, gerne Internist werden und ich habe damals gedacht, es schadet ja nichts, wenn du mal schon mal ein paar Röntgenbilder dir angeschaut hast und damit was anfangen kannst und habe dann ein Praktikum, eine Formulatur gemacht in der Radiologie und da hat sich mir letztlich der gesamte Kosmos der Radiologie eröffnet. Ich habe das tatsächlich völlig unterschätzt, wie interessant und wie weitläufig dieses Fach ist. Und das war tatsächlich ein Aha-Moment, dass ich gesagt habe, Mensch, also das ist schon echt spannend. Das könnte ich mir auch vorstellen, lebenslänglich sozusagen beruflich zu machen.
Oh, Sie sind dabei, also.
Ja, scheint auch so zu bleiben.
Was ist eigentlich leicht zu erkennen und was ist knifflig auf den Bildern? Gibt es da so ein paar Organe oder Körperteile, wo Sie sagen, oh, da muss ich einmal dreimal hingucken oder einen Kollegen fragen?
Also am schwierigsten, auch nach fast 30 Jahren, ist immer noch die Röntgenaufnahme der Lunge. Mhm. Der Röntgenthorax da, der so viel Interpretationsspielraum oft lässt, dass man sich häufig gar nicht wirklich gut festlegen kann, was ist das jetzt genau? Ist das eine Lungenentzündung, ist das vielleicht doch eine Raumforderung, also eine Tumorerkrankung oder was steckt dahinter? Ich habe sicherlich schon Tausende davon gesehen, aber da ist doch jeder wieder anders und man neigt auch dazu, zu sagen, ach ja, der wird schon nichts haben. Ne? Aber man muss sich da schon manchmal zwingen, genauer hinzuschauen und das auch ernst zu nehmen.
Manchmal ist so ein weißer Schatten nichts Schlimmes und manchmal ist es irgendwie
richtig. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, was dahinter stecken kann, weil die Lunge halt wirklich ein Organ ist, was auf alles reagiert. Und das ist die, nach wie vor für mich zumindest die hohe Schule sozusagen der Radiologie.
Welche Organe kann man womöglich leicht verwechseln? Gibt's das? Also für mich, ich würde da alles verwechseln. Wie gesagt, ich erkenne da nicht viel. Irgendwo zwischen Milz und Bauchspeicheldrüse, gibt's da irgendwas, wo sie immer...
Ja, verwechseln eigentlich ehrlich gesagt nicht. Na, also es, was halt passiert ist, dass Menschen vergrößerte Lymphknoten haben und die können manchmal sehr groß sein, gerade bei Leukämieerkrankungen zum Beispiel, und können dann so aussehen wie ein anderes oder ähnliches Organ. Da muss man dann in den Schichtaufnahmen sich genau einen Überblick verschaffen, wo gehört denn jetzt eigentlich was hin. Aber da einzelne Organe zu verwechseln, das passiert also doch relativ selten.
Wie verändert sich Ihre Wahrnehmung von Körpern im Alltag, wo Sie doch ständig nur in die reingucken? Also wir haben es ja gerade schon gesagt, Sie sehen jemanden auf der Straße und haben vielleicht die Diagnose im Kopf, aber nicht den Namen. Also haben Sie auch einen veränderten Blick vielleicht sogar auf Ihren eigenen Körper?
Ach nö, ich versuche da möglichst nicht so sehr an mich hineinzuhorchen, aber es geht mir schon so, dass ich, hat mir am letzten Wochenende noch beim Spaziergang lief ein Herr vor mir her und ich habe dann gesagt, Mensch, der hat aber eine ordentliche Arthrose an seinen Knien. Also das ist einfach so automatisch, dass man da so einen Blick für hat und so wie das Gangbild ist, so wie die Leute sich bewegen, das das nimmt man schon irgendwie mit in den Alltag.
Also ist das so eine Art radiologische Intuition, dass Sie manche sehen und sagen, und da habe ich das Befundbild quasi schon vor Augen?
Es ist mehr so ein Reflex.
Ja. Mhm. Sehen Sie auf Bildern eigentlich auch, wie Menschen gelebt haben? Also Ernährung, Sport, Stress, können Sie da Rückschlüsse ziehen?
Ja, kann man natürlich. Zum einen gibt es halt die Arteriosklerose, die arteriellen Gefäßwandverkalkungen, die auf einen gewissen Lebenswandel Rückschlüsse ziehen lassen. Mhm. Es gibt bei Rauchern die Lungen, die zumindest nach einer gewissen Anzahl von Jahren und Zigarettenschachteln doch Veränderungen aufweisen, die im Jahr einem dann nahelegen, dass da doch einiges hintersteckt. Und es gibt natürlich auch die Leber, ne? Da hatten Sie vorhin auch schon von gesprochen, die sich bei übermäßigen Genuss sozusagen auch
die
verändert.
Die Leber wächst mit ihren Aufgaben,
sozusagen.
Hat Eckart von Hirschhausen ja mal geschrieben.
Ja, also da gibt es auch Veränderungen, die darauf hinweisen, wie man sich ernährt oder was er so zu sich nimmt.
Das kann ja auch eine Überraschungsdiagnose sein, das sind ja so Organe, die man sonst nicht spürt oder nicht so wahrnimmt. Und Sie machen das plötzlich sichtbar und sagen, stimmt aber was nicht.
Ja, und manche Menschen sind dann auch sehr überrascht, wenn man denen sagen, sie haben aber eine Fettleber. Mhm. Das kann doch gar nicht sein.
Ne? Aber ich esse nur Knäckebrot.
Ja.
Ja. hat Ihr Beruf eigentlich auch Ihr eigenes Leben verändert, also den Umgang mit Gesundheit zum Beispiel?
Ja, sagen wir mal so, als ich studiert habe, habe ich noch geraucht. Das habe ich dann tatsächlich zum Ende des Studiums sein gelassen, weil man doch immer mehr Einblicke in die Nebenwirkungen bekommen hat. Lag allerdings auch daran, dass ich damals eine Freundin hatte, die das Rauchen doof fand. Und dann habe ich ihr zuliebe dann gesagt, Mensch, ist sowieso besser, wenn ich aufhöre, ich lasse das dann mal sein.
Stimmt, das ist gut. Ich kenne auch viele Ärztinnen und Ärzte, die rauchen und auch in der Gefäßchirurgie. Also es ist nicht immer logisch und Rauchen ist eben auch ein Laster. Dass Sie zum Glück aufgegeben haben und Sie würden es wahrscheinlich heute jedem empfehlen, wenn Sie so in manche Lunge gucken.
Ja, es hat halt alles seine Nachteile und Nebenwirkungen. Ich weiß von damals, dass es durchaus auch zum Genuss dazugehört, aber man muss halt gucken, ob man das wirklich dauerhaft braucht.
So eine Frage habe ich noch zu diesem Einblick, diesem menschlichen Zugang eigentlich. Gibt es irgendwas am Körper, am menschlichen Körper, das Sie nach all den Jahren noch immer staunen lässt oder fasziniert, also dass Sie alle Teile kennen sozusagen?
Also das ist ja das Erstaunliche, je weiter sich die Technik entwickelt, umso mehr Einblicke bekommt man und plötzlich tauchen wieder neue Begriffe auf in der Medizin, die man vorher gar nicht kannte, wo man denkt, wie kann das sein, dass man das bisher überhaupt nicht wusste? Und das spiegelt sich natürlich dann auch in der Bildgebung wieder. Man hat zum Beispiel früher gesagt, es gibt am Sprunggelenk das Außenband, was gerne reißt. Heute weiß man, dass das aus über 30 Teilen besteht, die dann auch unterschiedliche Funktionen aufweisen, die man auch alle natürlich benennen kann. Und das entwickelt sich halt ständig weiter und die Einblicke werden immer genauer. Das lässt mich schon staunen. Und man weiß, was wir in 5 bis 10 Jahren haben, dann gibt es da ganz neue Erkenntnisse.
Ja, die Geräte werden immer genauer. Und da sind wir eigentlich jetzt schon mal bei der Untersuchung. Wir schauen nochmal rein. Sie haben am Anfang gesagt, dieses MRT und das CT, Computertomographie und Röntgen klassisch, da braucht man ja Technik für. Und es gibt diese großen Geräte, diese Röhren quasi, die so wummern und rappeln, die Magneten, die Magnetresonanztomographie, MRT. Was würden Sie oder was sagen Sie jemandem, der Angst vor diesem MRT hat, weil dieses enge Röhrengefühl, glaube ich, viele abhält, wenn ich richtig liege?
Ja, tatsächlich haben viele zumindest vom Hörensagen Angst vor diesen Geräten und ich kann das auch verstehen. Das ist halt schon ja viel Technik, die da drin steckt, die einen vielleicht zunächst mal einschüchtert, wenn man so ein Riesengerät sind, wobei die mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr so riesengroß sind. Aber die Röhre selber, also der Tunnel in dem Gerät, das kann schon beklemmend sein. Ich sage den Patienten dann immer, das ist zum einen ist das die Technik, zum anderen steckt dahinter aber auch immer ein Mensch, der das Ganze bedient, der mit ihnen zusammen die Untersuchung macht und mit ihnen auch nachher zusammen darüber spricht. Die sind hier nicht alleine. Und wenn irgendetwas ist, wenn sie Angst haben, melden sie sich, wir passen auf sie auf. Sie müssen da nicht alleine durch.
Was sollte ich vor einer MRT und was vor einer CT-Untersuchung wissen, was mir sonst womöglich niemand sagt?
Also. ja, was soll man da wissen? Also ich denke immer, die Patienten sollen wissen, dass sie ja da reingehen, damit ihnen geholfen werden kann, ne, dass sie eine Diagnose bekommen. Aber was dann am Ende dabei rauskommt, kann ihnen vorher niemand sagen. Ne? Eigentlich gibt es, die meisten Menschen sind mittlerweile aufgeklärt genug und haben sich schlau gemacht und wissen, was sie erwartet.
Viele fühlen sich vielleicht auch unangenehm, wenn ich jetzt am Flughafen durch die Sicherheitsschleuse gehe und dann macht wieder einer einen Scherz, ja, das ist ein Nacktscanner oder der wiegt dich gleichzeitig. Ich meine, wenn man sich so in so eine Röhre begibt, die irgendwas misst und nachher hat man ganz viele Bilder, ist ja schon auch sehr intim irgendwie, es geht ja tief rein.
Ja, wobei wir natürlich das Ganze aus medizinischer Sicht betrachten. Ne? Das ist klar, man macht
aber
sich...
Aber ich als jemand, der da drin ist, fühlt das halt irgendwie anders.
Man macht sich nackig sozusagen im Auge des Betrachters. Aber das ist tatsächlich was, da muss man ein gewisses Vertrauen an die Mediziner haben, dass es darum geht, die Organe zu schauen und nicht auf das Äußere so sehr zu achten. Das sehen wir gar nicht. Die Körperoberfläche, in dem wir im Grunde genommen gar nicht waren, sondern wir gucken da drunter. Das ist ja auch der Vorteil dieser Methoden, die wir haben, dass wir in die Tiefe schauen können und da ist niemand, der irgendwas bewertet, was irgendwie anders aussieht.
Der Patient denkt, sie gucken auf seinen Pickel, den er gerade hat und sie gucken sich gerade vergnügt die Milz an.
Sozusagen, ja.
Wie ist das mit der Strahlenmenge? Also Röntgen und Computertomographie sind ja schon Röntgenstrahlen.
Das ist richtig.
Das ist so auf Dauer nicht ganz ungefährlich.
Ja, da haben sich natürlich auch die technischen Voraussetzungen weiterentwickelt und der Strahlenschutz spielt eine sehr, sehr große Rolle in unserem Fach. Wir werden also regelmäßig geschult und müssen Kurse machen und dieses und jenes. Natürlich muss man das Ganze im Auge behalten, dass es im Rahmen bleibt. Dafür gibt es aber dann auch entsprechende Überwachungen, Dosismanagement-Systeme, die da protokollieren. Wir haben eigene Physiker, die danach schauen, dass wirklich nichts aus den Fugen gerät. Falls mal irgendwas nicht richtig gelaufen ist, beispielsweise ein Patient doppelt untersucht worden ist, den gleichen Untersuchung zweimal bekommen hat, dann wird berechnet, was da genau an Dosis appliziert worden ist und ob das tatsächlich gefährlich war. Meistens nicht.
Aber kann man ja auch nicht rückgängig machen, wenn der einmal die Strahlendosis bekommen hat.
Das Problem. Das wird dann natürlich alles dokumentiert. Mhm. Man muss schon ein Auge drauf halten, das ist richtig. Andererseits, wenn jetzt jemand wirklich eine Tumorerkrankung hat und vielleicht auch eine Strahlentherapie hinter sich oder vor sich hat, dann spielen diese Dosen, die wir applizieren, kaum noch eine Rolle. Das ist dann wirklich nur ein ganz geringer Bruchteil von dem, was tatsächlich die schon an Dosis abbekommen haben.
MRT hat ja keine Röntgenstrahlung.
Das ist richtig.
Also Kernspintomographie heißt es gerade.
Genau, das ist letztlich ein großer Magnet, in den man dann reingefahren wird.
Da muss ich meine Armbanduhr vorher abmachen und kein Handy mitnehmen wahrscheinlich.
Besser ja, weil die könnten kaputt gehen oder auch tatsächlich in Bewegung geraten. Mhm. Also Metallteile sollte man möglichst abnehmen.
Piercings und so.
Müssen ja, dann, das ist immer das wieder so ein Thema. Zum einen können die sich erhitzen und in Schwingung geraten, zum anderen machen die aber auch die Bilder schlechter, weil die natürlich sozusagen Signalauslöschungen verursachen und man, wenn man Pech hat, dann die eigentlich wichtige Pathologie nicht erkennen kann.
Es gibt besonders große Röhren, habe ich gehört, für Menschen, die Panik haben oder auch für Menschen, die mehrgewichtig, übergewichtig sind und in die kleinen Röhren vielleicht gar nicht reinpassen, oder?
Gibt es tatsächlich. Mittlerweile, zwischenzeitlich war das mal so ein Trend, dass jede Praxis sich ein offenes MRT dahingestellt hat. Die haben aber Probleme mit der Homogenität des Magnetfelds, also letztlich mit der Bildqualität. Mhm. Weil natürlich, wenn das System nicht geschlossen ist, nicht so gute Bilder entstehen können. Aber besser als gar nichts. Und für manche Menschen ist das der einzige Weg, sich wirklich untersuchen zu lassen. Die haben in der Regel niedriger Magnetfeldstärken, aber trotzdem kommen natürlich am Ende Bilder dabei raus, mit denen man auch was anfangen kann.
Woran erkenne ich hohe Bildqualität oder ein gutes Gerät? Weil ein modernes Gerät macht ja womöglich noch schärfere oder bessere Bilder oder kann man genauer einstellen. Muss ich da draußen vor der Untersuchung mal so aufs Herstellungsdatum gucken?
Ja, so ein Magnet ist eigentlich immer magnetisch. Also das, auch wenn er schon 10, 20 Jahre alt ist, heißt das nicht, dass er schlechte Bilder liefert. Meistens ist es eher die Software oder auch die digitale Hardware drumherum. Mhm. Die Magnetfeldstärke spielt eine Rolle. Wir haben in der Regel, die meisten MRTs haben 1,5 Tesla. Das ist so die Größenordnung oder die Maßeinheit. Es gibt mittlerweile auch hier in Essen in der Zeche Zollverein ein Institut, das Erich-Hahn-Institut, die mit einem sehr starken Magneten experimentieren, aber auch untersuchen. Das verändert schon auch die Wahrnehmung und auch die Bildqualität. Also die Auflösung, die Detailtiefe, das hängt schon auch mit der Magnetfeldstärke zusammen, aber auch mit der Software, mit dem, was danach kommt, mit der Bildnachbearbeitung, mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat, auch mit Hilfe der künstlichen Intelligenz zum Teil.
Da merkt man schon, da kommen wir gleich noch drauf, dass es hochtechnisch ist. Computertomograph ist noch was anderes als so ein Magnetresonanz-MRT-Gerät. Ne?
Genau.
Und wie viel haben Sie davon insgesamt, von diesen großen Dingern?
Wir haben jeweils eins, also ein CT und ein MRT.
Haben die Namen?
Nee. Also die haben natürlich herstellerseits.
Ja, ich habe aus einem Krankenhaus gehört, dass sie tatsächlich Namen, keine Ahnung, Rolfi oder so.
Nee, also da bis jetzt noch nicht, aber es wäre vielleicht mal eine Idee, nach einem Namen zu suchen. Vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag und schickt uns den, aber bisher haben wir tatsächlich da keine Namen für.
Ich hätte jetzt gedacht, Sie haben vielleicht eine Beziehung zu einem der Geräte aufgebaut, wie andere zu Ihrem Auto oder so.
Ja, natürlich liegt mir das alles sehr am Herzen, aber so, dass ich da die adoptiert habe, soweit ist es doch noch nicht.
Was ist, wenn so ein Ding mal kaputt geht? Also erstens fallen dann viele Untersuchungen aus und man muss erstmal einen Techniker finden. Also das eine ist IT, das andere ist irgendwas Hardware, irgendwas Mechanisches womöglich daran. Haben Sie einen ITler in der Praxis oder müssen Sie dann eine Notfallnummer rufen und jemand kommt? Oder gibt es ein Ersatzgerät in irgendeinem anderen Krankenhaus?
Also es gibt für alle Geräte Wartungsverträge mit den Herstellerfirmen und Techniker, die dann im Standby sind sozusagen. Also es gibt Notrufnummern, wo man anrufen kann. Also es ist ja oft nicht so, dass das ganze Gerät ausfällt, sondern manchmal funktioniert nur ein bestimmtes Teil nicht, sodass man trotzdem untersuchen kann, aber vielleicht nicht alle Untersuchungen machen kann. Mhm. Wenn das ganze Gerät nicht funktioniert, passiert natürlich auch immer wieder mal, dann ruft man die Notfall-Hotline an und hat, also die Techniker können sich zum Teil oder zum größten Teil mittlerweile von extern auf die Geräte schalten und schauen, ob sie den Fehler erkennen können. Das ist ähnlich wie im Auto, wenn die schließen ihr Laptop an und dann
kriegen
sie
schon.
Das kann man halt bei diesen Geräten jetzt nicht auch machen. Also dass sie vielleicht, wenn ein Ersatzteil bestellt werden muss, das auch schon im Vorfeld organisieren können, dass die Ausfallszeiten möglichst gering sind. Oft müssen die Techniker aber tatsächlich ausrücken und vor Ort das Problem beheben. Und dann gibt es natürlich schon mal Ausfallszeiten von einem halben Tag, einen Tag, manchmal auch mehrere Tage. Dann ist es tatsächlich so, dass wir durch unseren Verbund im Uniklinikum da Ausfallskonzepte haben für wirkliche Notfälle, die dann vielleicht zu einem anderen Haus gefahren werden müssen, transportiert werden müssen, um da untersucht zu werden. In der Regel werden die Untersuchungen dann auf ein, zwei Tage später verschoben und man versucht erstmal mit anderen Methoden dahinter zu kommen, wo das Problem liegt.
Bei der Technik ist ja das Unangenehmste, wenn es ein Anwenderfehler war. Haben Sie schon mal einen falschen Knopf gedrückt?
Nicht bewusst zumindest. Aber
natürlich.
Natürlich.
Aber schon passiert.
Es passiert. Es ist nicht die Regel, aber natürlich, wir sind alle Menschen und es kommen auch Fehler vor und dafür gibt es aber dann entsprechende Strategien, wie man mit solchen Fehlern umgeht.
Und die Geräte werden immer kleiner. Ich habe jetzt sogar, war ich beim Orthopäden in der Praxis, der hat Ultraschall bei mir gemacht und der hat es nur mit dem Handy gemacht irgendwie. Und also hatte es im Handy und hatte irgendwie so ein Minigerät, irgendwie das.
Ja, das war natürlich kein herkömmliches Handy, das ist dann schon auch ein Spezialgerät, aber es gibt mittlerweile.
Der hatte irgendeine App und so, also irgendwie war das interessant.
Die, wie gesagt, die
Fortschritte. Vielleicht hat er mich auch verscherzt, das kann natürlich sein.
Hat er ein Video ablaufen lassen. Ja, ja aber die Geräte entwickeln sich weiter und manche werden größer, manche werden kleiner. Aber letztlich ist das, was am Ende rauskommt, das Spannende. Ne?
Ja, was kommt am Ende raus? Dann schauen wir doch mal in die Zukunft noch zum Schluss. Wird die KI die Radiologen irgendwann ersetzen?
Nee, ersetzen wird sie die nicht, aber sie wird uns besser machen. Und das ist eigentlich der Vorteil, den wir haben. Wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt eine Flut von Informationen und das wird immer mehr, je besser die Geräte werden, je mehr Bilder werden produziert und aus all den Bilddaten wirklich die relevanten Informationen rauszuziehen, das ist schon manchmal anspruchsvoll und da kann einen die KI schon mal unterstützen, indem sie vielleicht sagt, sie guckt dir diese Stelle nochmal ein bisschen genauer an, das sieht komisch aus oder ich spuck dir mal ein paar Diagnosen aus, was vielleicht dahinter stecken könnte. Aber am Ende wird immer noch der Mensch, der Radiologe dahinter stecken und das alles kontrollieren und auch natürlich auch für den Patienten da sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten Menschen damit glücklich wären, nur vom Computer behandelt zu werden.
Wie hat sich Ihr Job in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren verändert? Was ist so das Krasseste? Ist das diese technische Entwicklung?
Ja, ist letztlich die Technik, das muss man sagen. Als ich angefangen habe, dann war es so ähnlich wie bei der Fotografie, dass alles noch mit Filmen und Folien und viel Chemie war. Das gab große Entwicklungsmaschinen. Man hatte an den Wänden diese Lichtkästen hängen, wo man die Filme dann dran gehalten hat. Das ist mittlerweile alles verschwunden. Wir sind komplett digital, wie die Fotografie letztendlich auch. Und das Drumherum hat sich weiterentwickelt. Wir haben alle Bilder in digitalen Archiven, können uns austauschen mit der ganzen Welt letztendlich und auch die Informationen können wir letztlich austauschen. Das muss man auch sagen, wir haben jetzt seit einigen Jahren einen eigenen ITler in der Abteilung und ohne den kämen wir auch gar nicht mehr zurecht. Weil ja, es gibt so viele.
Ja, das ist beim Radio ja inzwischen auch so. Früher hat man Schallplatten aufgelegt und selbst Knopf noch einen Stecker wieder reingesteckt.
Ja. Da sind wir wieder bei den Parallelen. Ne? Aber es gibt so viele einzelne Software-Systeme, die irgendwie miteinander funktionieren und kommunizieren müssen. Da bin ich als Arzt letztlich ein bisschen technische Kenntnis habe ich auch, weil letztlich bin ich da raus. Ne? Da brauche ich schon einen Fachmann dafür. Und am Uniklinikum hier in Essen gibt es eine IT-Abteilung, die über 100 Mitarbeiter beschäftigt. Also so. Und das ist sicherlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Das geht immer weiter. Natürlich steckt da auch mit Forschung mit drin. Die wollen natürlich auch Unterstützung von der IT. Aber auch um den Alltag aufrechtzuerhalten.
Jetzt eine Frage, so hypothetisch gesagt. Vorhin habe ich gesagt, nur wenn ich jetzt hingehen würde, was sagen, ich möchte mal ein Komplett-MRT von oben bis unten. Ich lege hier auch mal 2000 Euro auf den Tisch. Keine Ahnung, was es dann am Schluss kostet. Wenn das jeder Mensch einmal im Jahr bekäme, also nur mal wenn, dann so ein komplettes Körper-MRT, wäre das sinnvoll?
Ja, man entdeckt wahrscheinlich dann auch viele Dinge, die eigentlich auch keine Relevanz haben. Ne? Das haben wir immer wieder mal und es gibt halt Menschen, die dazu neigen, wenn sie wissen, ich habe da irgendwo, ich sage jetzt mal eine Zyste an der Niere, was erstmal nichts gefährlich ist, da ein Drama draus zu machen. Und
das sind dieselben Menschen, die auch bei Google dann gucken.
Ja, vielleicht gibt es da Parallelen. Aber ja, es ist die Frage, wenn ich jetzt weiß, aufgrund dieser Vorsorgeuntersuchung, ich habe da irgendeine Stelle, die komisch ist, was mache ich dann damit? Werde ich damit glücklich, weil ich es weiß, oder mache ich mich dann eher verrückt? Ne? Also ich bin da so ein bisschen zurückhaltend. Also wir haben eine Zeit lang, gab es so Managerprogramme, die dann regelmäßig zu uns zur Untersuchung kamen. Und natürlich hat man auch immer wieder mal was festgestellt, was ja letztlich keine Krankheit war, aber ja vielleicht zur Beobachtung anstand. Und man weiß nicht, ob man den Menschen damit wirklich einen Gefallen tut, wenn man denen sagt, sie haben da irgendwas, was ist nicht ganz in Ordnung, aber ist auch nicht schlimm.
Ich höre raus, Sie würden vermutlich, wenn Sie nochmal entscheiden könnten, wieder Radiologe werden in Ihrem Leben, oder?
Also für mich ist das auf jeden Fall der richtige Beruf. Das kann ich nicht anders sagen. Ich mache das sehr gerne.
Und also nicht nur im nächsten Leben was Medizinisches, so mit Skalpell und anpacken und so?
Ja, das merkt man schon während des Studiums relativ schnell, was ob einem das mehr so die, sagen wir mal, die schneidende Richtung liegt oder eher das, was nicht so sehr in den handwerklichen Bereich geht.
Wenn Sie einem, das ist so die Schlussfrage für die, die sich jetzt vielleicht entscheiden, oh, das ist ja ein cooler Beruf, wenn Sie einem 20-Jährigen erklären wollten, was an der Radiologie so faszinierend ist, was würden Sie dem sagen?
Ja, dass man jeden Tag wieder neue Überraschungen erlebt und jeder Mensch, jede Krankheit auch wieder anders ist und jeder Körper eigene Phänomene bietet sozusagen und dass es eigentlich nie langweilig wird. Also ich komme jeden Tag zur Arbeit und bin überrascht, was wieder für neue interessante Fälle und Diagnosen da gestellt werden und das, wie gesagt, ich mache das seit 30 Jahren, bisher habe ich noch keinen Tag gehabt, wo es mir langweilig geworden ist. Ne?
Mir auch nicht, 55 Minuten lang, ja, das ist eine gute Zeit, bei der Radiologie gibt es viel zu erzählen, wer sich weiter interessiert, kann ja auch weiter nachfragen oder seinen örtlichen Radiologen mal befragen, wenn er bei ihm ist und Sie haben gleich noch das Schlusswort. Ich sage schon mal, das war's für heute. Essen im Ohr zum Thema Gesundheit. Heute mit Dr. Peter Ratzmann vom St. Josef Krankenhaus in Werden. Dort die Radiologie leitet er. Danke für Ihre Bewerbung für die Jubiläumsfolge, aus der dieses Gespräch hervorgegangen ist. Das war eine gute Idee. Wer mitreden will oder Fragen hat oder sich selbst als Gast ins Spiel bringen möchte, kann sich melden unter podcast@radioessen.de. Zum Beispiel suche ich auch niedergelassene Ärztinnen oder Ärzte, Augenärzte oder Gynäkologen. Vielleicht haben sie mal ein Buch geschrieben oder eine besondere Geschichte zu erzählen. Und viele Fachrichtungen hatten wir ja schon bei Essen im Ohr. Der Podcast zum Thema Gesundheit hatte schon, ich habe schon gesagt, Neurologen anspannen, die Kinderärztin, Psychiater, HNO-Ärztin, Urologen, da haben wir auch tief reingeguckt im wahrsten Sinne. Alle hier am Mikrofon, um nur so einige zu nennen. Mein Name ist Christian Pflug. Ich freue mich aufs nächste Mal, vermutlich mit einem Sommer-Special. Und das Schlusswort auch für diese Ausgabe hat traditionell unser Gast, Radiologe Dr. Peter Ratzmann.
Ja, vielleicht möchte ich nur noch mal sagen, dass trotz der technischen Fortschritte und der großen Geräte man sich bewusst machen muss, dass in der Medizin immer noch der Mensch im Vordergrund steht und dass hinter jedem großen Gerät und jeder Diagnose immer auch ein Mensch steht, sowohl auf ärztlicher Seite als auch auf Patientenseite. Und dieses Menschliche, dieses Zwischenmenschliche ist auf jeden Fall für uns immer das Allerwichtigste und steht immer im Vordergrund.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.